Hurra, hurra! Ein Design-Podcast der Burg. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hurra, hurra! Podcasts. Und ich freue mich sehr, heute mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Modedesign zu sprechen, und zwar mit Lars Paschke. Hallo Lars.
Hallo Christian.
Und Evelyn Sitter.
Hallo.
Hallo. Und um euch Hörerinnen und Hörende so ein bisschen mit reinzuholen, wir sind Lehrerin an der Burg, wir sind hier in der Halle, das ist der Hurra Hurra Design Podcast, wo wir über Fragen der Designausbildung, des Lernen und Lehrens von Design sprechen, und heute eben mit dem Fokus, weil die Gäste bieten das an, sprechen wir über Modedesign und wie man das lernen und lehren kann. Und um mal so ein bisschen reinzukommen, versuche ich mal Lars vorzustellen. Ich habe hier einen CV und ich gehe den einfach mal, wie sagt man denn, rückwärts vor. Also sozusagen, wir fangen mit dem Frühesten an. Lars wurde geboren und hat 2005 ein Praktikum bei Stefan Schneider gemacht, hat studiert, und zwar in Antwerpen. Du hast vorher aber 2 Jahre Gender Studies studiert in Berlin.
Ja.
Du hast einen Bachelor und einen Master und hast dann, zumindest auf der Ebene der Designdidaktik, also des sozusagen Lehrens von Design, an der UdK und an der SMOD in Berlin gelehrt, als Gastdozent und auch als Vertretungsprofessor, zumindest an der SMOD, und als künstlerischer Mitarbeiter an der UdK, und bist seit 2020, also seit, nein, das ist blöd in einem Podcast zu sagen seit, aber seit 2020, bist du Professor hier im Studiengang Modedesign. Du hast aber auch, und das ist ganz interessant, nicht nur Lehrerfahrung, sondern auch praktisch gearbeitet, nämlich als Creative Direction. Bei Götze,
kann man das ja so sagen? Ja, Image Director haben wir uns ja mal als Begriff tatsächlich ein bisschen ausgedacht, weil wir in den Relaunch des Labels gegangen sind und ein bisschen greifen wollten, was eigentlich genau diese Neustrukturierung braucht. Und wir haben dann viel am Image eigentlich gearbeitet, oder ich habe viel am Image gearbeitet, und deswegen habe ich da so diesen Titel. Das war aber in enger Zusammenarbeit mit der Designerin.
Okay, aber das ist ein Fashion-Label.
Das ist ein Fashion-Label,
okay, genau. Und du hast aber auch eine Art von, ich habe mir das künstlerische Praxis so ein bisschen aufgeschrieben, also wo du eher textil, skulptural im Bereich Kostüm arbeitest.
Mhm. Genau.
Irgendwelche Ergänzungen, Herr Paschke?
Soweit erstmal nicht. Okay. Ich kann vielleicht noch dazu sagen, dass, was du jetzt gerade künstlerische Praxis genannt hast, ist bei mir häufig kollaborativ. Also das sind häufig in Zusammenarbeit mit KünstlerInnen oder PerformerInnen. Genau, das ist vielleicht noch zu ergänzen.
Evelyn, du sitzt mir gegenüber. Auch du hast mir ein CV geschickt, und du hast lange als Freelancerin gearbeitet, alleine und im Kollektiv. Hast viele Ausstellungen gemacht oder dann teilgenommen oder zumindest ausgestellt. Mhm. Und hast in München erstmal Kommunikationsdesign studiert, oder zumindest als so ein, nehmen wir mal an, so ein staatlich geprüfter, was sagt man,
wieder? Berufsfachschule.
Berufsfachschule, hieß es damals. Hervorragend, ja. Genau. Und hast dann an der UdK in Berlin dein Diplom gemacht im Modedesign. Und bist seit 2023 hier Professorin, auch im Modedesign, und hast vorher Gast oder vertreten?
Genau, ich habe 2022 im Sommer schon mit einer Gastprofessur anfangen dürfen, also in 50%, dann im Herbst mit der Vertretungsprofessur und seit April 2023 dann in der vollen Professur arbeiten können.
Geil, toll, meine ich. So, jetzt haben wir euren CV, und ich habe eine ganze, und ich bin ja Industrial Design Prof und habe einen sehr laienhaften Blick auf das Modedesign. Also generell gilt es zu sagen, ich kenne mich nicht so gut aus, habe aber, und ich glaube, das eint uns drei so ein bisschen, weil wir haben alle so eine UdK-Biografie, weil ich lange als künstlerischer Mitarbeiter an der UdK gearbeitet habe, dann, und das überschneidet sich so ein bisschen, hast du da studiert, ich glaube, du warst dann auch schon Dozent und KM, Und das heißt, irgendwie gibt es eine Art Common Ground, im Verständnis von, was Modedesign sein kann und ist. Und bei der Vorbereitung auf den Podcast habe ich eine Quelle gefunden, ein Buch. Warte, das kann ich kurz, mir irgendwo notiert, wo das her ist. Und da ging es darum, dass Biografien ganz wichtig sind für uns Lehrende und Lehrende. Und zwar gibt es ein Buch von Björn Kiene, das heißt, die Biografie lehrt mit, eine qualitative Untersuchung zum Zusammenhang von Lernbiografie und Lernüberzeugung bei Nachwuchslehrenden. Dadurch, dass wir ja alle frisch Berufene sind, würde ich uns mal als Nachwuchslehrende bezeichnen. Obwohl, ja, nee, doch, ich nehme das mal kurz an, obwohl wir das alle schon sehr lange tun. aber wie sehr denkt ihr denn, hat euch euer eigenes Studium dahingehend geprägt, dass, wie ihr jetzt lehrt, also was nehmt ihr mit rein, was lehnt ihr kategorisch ab? Also wie seht ihr das Verhältnis von eurer eigenen Lernbiografie zu eurem aktuellen Lehren, um mal so ein bisschen so reinzukommen?
Willst du anfangen?
Ich kann anfangen, wenn du möchtest. Also ich habe in Antwerpen ein relativ klassisches Modedesign-Studium gemacht, was auch im Vergleich vielleicht zu so einer deutschen Hochschulstruktur als sehr schulisch wahrgenommen werden würde. Also man ist in einem Klassenverband, man durchläuft so verschiedene Jahre, die sehr konsekutiv aufgebaut sind. Und es ist gleichsam aber ein sehr hartes Studium, also es ist sehr streng, es werden jedes Jahr die Hälfte der Studierenden rausgeworfen und so weiter. Wow. Und das hat zur Folge, also dass mich einerseits dieses deutsche Hochschulsystem, das hat mich dann tatsächlich erst anfänglich ein bisschen verwundert, so dass es alles so offen ist, dass ich das so eigen gestalten werden kann, das Studium. Und auch, dass diese Strenge nicht in diesem Maße da ist, also auch diese Hierarchie zwischen Lehrenden und Studierenden nicht genauso stark abgebildet wird. Fand es erst befremdlich und habe es dann aber natürlich irgendwie lieben gelernt, also da die Gespräche sehr viel offener sein können. Und meine eigene Praxis, ich muss noch was dazwischen schieben, dann war ich eben noch an der S-Mod tätig. Die UdK habe ich immer als sehr offenen Raum wahrgenommen, wo auch viele Lehrende in Antwerpen vorher studiert hatten. Also da gab es auch da wieder Überschneidungen, deswegen habe ich mich da recht wohl gefühlt. Und an der S-Mod war ich plötzlich konfrontiert mit einer Privathochschule und dort auch mit ganz unterschiedlichen Niveaus der Studierenden. Und das hat mich, glaube ich, tatsächlich zu einem besseren Lehrenden gemacht, weil ich plötzlich viel stärker reflektieren musste, was ich eigentlich vermittle und nicht Dinge einfach suggerieren konnte oder einfach irgendwelche Querverweise auf Literatur herstellen konnte, wo ich mir nicht sicher war, ob die Studierenden das jetzt kannten oder nicht. Und in meiner eigenen Praxis, und das ist also aus meiner eigenen Praxis heraus, die eben wie gesagt interdisziplinär und kollaborativ ist, habe ich selber dann so eine Rolle eingenommen, vielleicht auch in der UdK, das tatsächlich auch ein bisschen zu befördern in den Studienprojekten, fand dann aber interessant, mit der Verantwortung von der Professur hier, und wir sind ein recht kleiner Studiengang, eben mit zwei Professuren, habe ich plötzlich die Verantwortung nochmal anders gespürt, dass eigentlich bestimmte Grundkenntnisse im Studiengang auch vermittelt werden müssen, die jetzt eben abseits des interdisziplinären, offenen, rhizomischen sind. Und ich glaube, jetzt hat sich daraus bei mir ein bisschen so eine tatsächlich so ein bisschen eine Hybridität entwickelt, wo ich ein relativ, würde ich sagen, klassisch akademische Grundlagenausbildung irgendwie mitentwickelt habe und die auch gerne lehre und eigentlich dieses offenere, spekulativere Lehren in die höheren Studienjahre tatsächlich verlege. Und da auch immer zögerlicher werde, wann das sozusagen eingesetzt wird. Also das beobachte ich bei mir selber. Ich bemerke bei mir selber, dass ich ein bisschen konservativer werde.
Aber das ist ein interessanter Punkt. Hab da eine Frage dazu, aber ich würde vielleicht erst nochmal eben.
Genau, wenn ich zurückblicke, für mich als Studierende damals hatte ich das Gefühl, habe ich ganz stark auch ein Profil von den Lehrenden gespürt und das vermittelt bekommen. Und es war vielleicht manchmal experimentell, aber es war auch sehr klar. Es war sehr deutlich auch, was wann geschehen muss und wie viele Outfits auch wann wie gestaltet werden müssen. Und diese starke Profilierung, die ich damals von den Lehrenden gespürt habe, das hat mir gefallen. Ich wusste auch, bei wem ich was bekomme, bei wem ich vielleicht auch etwas nicht bekomme oder habe das dann auch verstehen können, wenn ich ein Projekt bei jemandem belegt habe. Und das inspiriert mich tatsächlich auch jetzt, mich zu trauen, auch ein Profil aufbauen zu wollen. Also für etwas einzustehen, auch zu sagen, nein, das kann ich nicht, das will ich nicht oder das verstehe ich vielleicht auch nicht. Und das finde ich, glaube ich, so in der Retrospektive jetzt ganz gut, was ich damals gemerkt habe. Das Kollegium damals, hatte ich zumindest als Studierendes das Gefühl, die haben auch echt Fights gefightet und haben sich nicht so verstanden, weil sie eben so unterschiedliche Standpunkte auch hatten. Und das gefällt mir, glaube ich, aber auch irgendwie.
Woran hast du, also ich finde das Wort Profil eigentlich ganz spannend, aber kannst du das noch mal näher beschreiben, wie du das als, also was ist denn Profil? Woran wird Profil deutlich aus einer studentischen Perspektive jetzt erstmal?
Ich glaube tatsächlich auch einerseits so thematisch das Interesse von den Lehrenden auch, was wir da hingebracht haben. Also an der UdK wird ja auch sehr projektbasiert unterrichtet. Also die Studierenden bringen die Themen, es wird oft generell ein Thema gestellt, aber man muss viel bringen und die und die Lehrenden geben eigentlich Spiegeln zurück. Und genau das habe ich dann gemerkt, wenn ich mit etwas kam, wie das dann so ankommt. Also tatsächlich, ich wollte am liebsten nicht Mode machen. Ich wollte immer in den Werkstätten vom Industriedesign sein. Ich wollte am liebsten tief ziehen, mit Holz arbeiten, in der Metallwerkstatt, in der Kunstwerk. So. Und das hat manche interessiert und manche waren so ein bisschen so, wo ist denn die schon wieder? Und genau, also auch Stefan Schneider war für mich so ein ganz wichtiger Lehrende. Ich glaube nicht, dass wir immer so auf dem gleichen Nenner waren, aber ich wusste zumindest auch, was er will und für was er auch einsteht. Er wollte gerne über Krägen sprechen, das hat mich gar nicht interessiert. Und ich glaube, vielleicht so.
Ja. Wie würdest du Profil beschreiben?
Also ich glaube auch, also ich glaube jetzt auch nach diesen 3 Jahren, 3,5 Jahren, die ich jetzt hier an der Burg bin, fast 4 sind es, glaube ich, bildet sich nochmal, also ich hatte sozusagen ein Lehrkonzept, was ich vorgestellt habe und mit dem ich gestartet bin, dem wurde so ein bisschen so was zwischen die Beine geworfen durch Corona, also da musste ich nochmal so ganz anders durchnavigieren und jetzt, glaube ich, entsteht trotzdem, also aus irgendwie so eine andere neue Mischform. Und ich glaube, ich beobachte bei mir jetzt gerade, dass ich mich viel stärker nochmal mit der Kulturhistorie der Mode oder der Moden sozusagen auseinandersetze und versuche auch manchmal, mich eben nicht so aus der Ruhe bringen zu lassen, wenn, also die Themen, an denen wir arbeiten können, sind mannigfaltig. Das heißt, wir könnten auch überall so den Alarmzustand herbeirufen. Wir sind aber 2 Personen so. Und ich bin eine Person. Das heißt, ich kann mich auch nur bedingt einem Klasse an Themen widmen. Und glaube ich schätze das jetzt immer ab, ob das jetzt sozusagen zu meiner eigenen Biografie und zu meinem eigenen Wissensstand auch wirklich passt. Also kann ich mich beispielsweise mit Nachhaltigkeit auseinandersetzen, wie Mareike das zum Beispiel tut. Wahrscheinlich nicht, weil meine Biografie eben eine andere ist. Und so würde ich fast das Profil jetzt nochmal fassen wollen. Also das ist genau das, worauf du wahrscheinlich anfänglich auch hinaus wolltest, dass die Biografie stark die Fokussierung beeinflusst.
Ja. Dadurch, dass wir uns ja so ein bisschen kennen, muss ich das vielleicht für die Hörerinnen noch mal kurz so ein bisschen einsortieren. Stefan Schneider war Professor an der UdK, vielleicht 5 Jahre lang. Ist gar nicht so sehr, also rückblickend damals ewig, aber eigentlich jetzt, oder damals live sehr prägend, rückblickend dann doch nur eine kurze Episode. Ist aber ein Designer aus Belgien. Du hast bei ihm, glaube ich, sogar Praktikum gemacht.
Genau, ich habe bei ihm Praktikum gemacht und dann hatte er mich an die UdK geholt.
Ja, genau. Ne? Und du hast dann bei ihm studiert und Mareike, von der du gerade gesprochen hast, Lars, ist eine Kollegin hier aus dem Industriedesign, mit der es auch eine Folge des Hochraucher Podcasts gibt. Ist in den Shownotes, kann man sich nochmal reinhören. Da sind wir ja schon mal gut eingestiegen und ich finde das total interessant, weil wir wirklich ja schon in sehr, sehr konkrete Punkte reinkommen. Aber ich würde gerne nochmal auf das Thema Modedesign tatsächlich kommen, weil wir hier mit einem, also ein Thema zu tun haben, was sehr komplex ist. Und ich möchte dazu die Komplexität einmal zitieren. Und zwar habe ich kürzlich entdeckt, das ist eigentlich auch eine Schande, weil ich wirklich sehr spät damit bin, gibt es eine Zeitschrift, die heißt Design und Bildung und ist ein Podcast, den wir ja hier haben über Design und Designausbildung. Und ich bin sehr spät dazu gestoßen, deswegen shame on me, aber auch das verlinkt in den Shownotes. Und in dem Band 3 dieser Publikation Design und Bildung gibt es einen Artikel von Franziska Schreiber und Renate Staus. Und an der Stelle Shoutout zu den beiden. Die haben einen sehr, sehr tollen Podcast. Fashion is a great teacher. Kann ich nur empfehlen. Es sind, glaube ich, 6 bis 8 Folgen ungefähr, die es da gibt. Die ist auf Englisch. Aber sehr, sehr toll. Kann ich nur empfehlen. Und die haben da drin einen, also in diesem Heft, Design und Bildung, einen Text. Mapping Fashion Education, Dimension, Kontext und Zukunft. Ich lese nur kurz die Einführung vor, weil die klaue ich jetzt einfach. Also hier Zitation Franziska Schreiber und Renate Stoss. Mode ist mehr als Bekleidung. Mode ist zugleich Objekt und Idee, Prozess und Bild. Sie bezeichnet sowohl Stilwechsel, meist in der Kleidung, als auch eine weitreichende 2,5 Billionen Dollar Industrie. Ich wiederhole, 2,5 Billionen Dollar Industrie, die einen von 6 Menschen weltweit beschäftigt. Das Prinzip Mode, die ständig und sich beschleunigende Veränderung, bestimmt weite Bereiche des heutigen Lebens und der globalen Kultur. Mit der materiellen und ideellen Expansion der Mode in den letzten Jahrzehnten ist auch der Bereich der Modebildung, der Lehre von modebezogenen Fächern in Praxis und Theorie stark gewachsen. Over the past 2 decades, fashion has become one of the most competitive courses at university, with at least 6 applications for each place at the top schools, beschreibt der Guardian die Entwicklung im tertiären Bildungsbereich. Zitat Ende. Das heißt, volles Ding, Mode. So, und an der Stelle vielleicht meine erste Frage nochmal an euch in die Runde. Wo stehen wir denn gerade aus eurer, nochmal vielleicht aus eurer Perspektive im Bereich Mode und welche vielleicht grundlegenden Voraussetzungen bedeuten das denn für die Fashion Design Education an der Stelle? Big question, I know. Wir können uns dem schrittweise nähern.
Ja, ich glaube, wir denken da natürlich auch jeden Tag und jede Nacht darüber nach, denn genau, ich habe mich hier auch beworben, dass ich mich dafür einsetzen möchte, dass Mode nicht nur immer gleich Umweltverschmutzung bedeutet, was für viele, glaube ich, auch es nach wie vor ist, aber natürlich haben wir auch im Modedesign und in den Systemen, in denen wir leben und arbeiten, viele Probleme und genau, und ich sehe jetzt aber diesen Raum hier wirklich tatsächlich als so eine große Chance, auch jetzt mit dem Wandel umzugehen, dass wir tatsächlich jetzt einerseits Studierende befähigen können, in dieser Industrie zu arbeiten, denn das möchten wir natürlich auch gerne, und andererseits aber auch einen Raum finden, wo wir mal eine andere Welt uns bauen können und aufträumen können und ausprobieren können. Und das ist für mich so ein bisschen die Herausforderung, gerade auch in der Education, also jetzt in Studium, in Lehre, im Lernen, wie wir diesen Spagat schaffen und finden. Denn einerseits, das ist auch wirklich, wenn man sich die Podcasts über Mode anhört, wir lieben und hassen die Mode für das, was sie ist und nicht ist. Und ich nehme das jetzt als Herausforderung und als Fordernis und ob das dann klappt oder nicht. Aber ich muss sagen, ich bin total aufgeregt davon und total angestrengt davon, aber auch inspiriert davon, dass wir jetzt in einem Moment auch lernen dürfen, wo wir viele Herausforderungen haben.
Wie ist es bei dir, Lars?
Ich sehe das ähnlich. Wir tauschen uns auch wirklich viel darüber aus. dieses Feld, was so stark von Wettbewerb geprägt ist, das hast du ja auch in dem Zitat schon erwähnt, das spüren wir natürlich auch als Studiengang. Das heißt, wir treten eigentlich unmittelbar in Konkurrenz, nicht nur mit den nationalen Studiengängen, sondern mit den internationalen Studiengängen, da die trotz der Größe der Industrie, trotzdem die Orte, wo man jetzt auch so einen lukrativen Job bekommen könnte, dann doch relativ wenige sind im Vergleich wiederum. Das heißt, diesen Druck, der durch so einen internationalen Vergleich entsteht, den spüre ich irgendwie stark. Oder ja. Manchmal frage ich mich dann auch so, ob ich mir den vielleicht so ein bisschen einbilde, aber der ist, glaube ich, schon da, da ich natürlich Studierende, die ein Praktikum suchen oder dergleichen. Wir hatten jetzt gerade einen Studierenden, der in New York war, dann natürlich in Konkurrenz mit anderen sich bewerbenden Studierenden tritt. So, das heißt, wir brauchen irgendwie eine Art von ein Standard oder so ein bisschen Vergleichswert in der Industrie, dass auch diese Portfolios, die gezeigt werden, auch noch verständlich bleiben. Dass wir also nicht hier so eine Enklave nur entwickeln, die für uns sinnvoll ist und vielleicht für so einen kleineren Rahmen, sondern wo es irgendwie doch noch Verbindungspunkte gibt.
Geht es dir da so ein bisschen um, also grundsätzlich erstmal um Nachvollziehbarkeit und dann aber auch so um Employability? Also wie? Ich würde gerne den Punkt verstehen, einerseits so einen internationalen Vergleichspressure zu haben, aber den hast du ja eher im Gefühl, was haben denn dann die Studierenden im internationalen Vergleichspressure? Geht es dir darum, dass wenn die sich beispielsweise für ein Praktikum im internationalen, also im Ausland bewerben, dass sie dann neben den anderen 30 Portfolios, die da liegen, vergleichbar sind oder herausragen oder nicht herunterfallen? Wieso?
Ja, im besten Falle natürlich, dass sie herausragend sind und dass sie ihre Kompetenzen auch zeigen können und dass sie das auch in einem Format tun, das wiederum für die Person, die sich das Portfolio anschaut, auch nachvollziehbar ist. Und da, glaube ich, wechseln ich dann mitunter auch so mit den Projekten. Ja, dann gibt es mitunter Projekte, wo einfach viele Outfits entstehen, wo eigentlich ein relativ industrietypischer Ablauf auch vollzogen wird. Vielleicht gibt es eine spekulative Fragestellung oder so etwas, aber am Ende entsteht trotzdem relativ klassisch Mode, in Anführungsstrichen. Und dann gibt es vielleicht aber auch mal ein Projekt, was ganz interdisziplinär ist. Das gab es jetzt im letzten Semester beispielsweise über die zwei Fachbereiche auch ausgestreckt. Und dort war es völlig offen, was dabei entsteht. Und dann ist mir da, in dem Moment ist mir das dann auch ein bisschen egal. Also dann geht es eigentlich darum, nochmal sich zu sammeln, vielleicht was die eigenen Kompetenzen sind und die eben in diesem interdisziplinären Spannungsfeld einzubringen. Also irgendwie so eine Art von Reflexion auch zu vollziehen. Aber ja, mir ist das schon wichtig, dass Studierende irgendwie einen Anschluss finden nach dem Studium. Und da gibt es, ja, glaube ich, schon so ein bisschen grundlegende Maßstäbe.
Ja, ja, du hast es vorhin schon gesagt, du hast es gesagt, du bist der Konservative, aber du hast es auch als Basic Skills beschrieben. Und ich finde das ich habe mir auch eine Frage vorher aufgeschrieben, was ist eine wichtige Kompetenz? Ein Mensch, der Modedesign studiert, auch an der Burg, aber ich würde es jetzt mal exemplarisch hier machen, mit rausnimmt und ein Teil, und so würde ich den vielleicht mir die Frage teilweise schon beantworten, ist, dass es grundlegende Entwurfs- und handwerkliche und Entwurfsskills gibt, die man braucht. Du hast es klassische Skills oder genannt, die dann meines Erachtens aber ja eine Basis sind, um in interdisziplinären Projekten, wie du das eben aus deiner eigenen Praxis kennst, nämlich mit Künstlerinnen oder Menschen aus anderen Bereichen zu arbeiten, dass man dann auch seine Modedesign-Skills geraden Rückens auch vertreten kann. Ne? Wenn die nie da sind, dann wenn man eine Wissenschaftler arbeitet, ist man ein schlechter Wissenschaftler und ein schlechter Designer. Ne? Also so, das ist in so einem interdisziplinären Projekt. Und deswegen verstehe ich das schon. Gleichzeitig, und das ist leider ja so ein bisschen über auch zu den zu den Projekten, die in letzter Zeit entstanden sind. Was ist das denn für eine Industrie, für die man denn dann eben auch vorbereitet? Und ist die nicht eigentlich abzulehnen in gewisser Weise in ihren Anforderungen und in ihren also Anforderungen im Sinne von Workload und was muss man da eigentlich alles leisten, plus was die eigentlich noch erzeugt? Also wie sehr schafft man denn den diesen, also ja, das ist die Frage, wie sehr schafft man diesen Spagat, aber vielleicht, welche Kompetenz kommt denn dann noch dazu, um in diesem hochkompetitiven Arbeitsumfeld danach auch trotzdem noch schön, also vielleicht ist es, ich würde schon sagen, dass es ein Kriterium ist, schön zu arbeiten.
Ja, es ist auf jeden Fall eine wichtige und gute Frage. Das habe ich auch in einem Beitrag jetzt am Samstag gerade reflektiert, als ich bei den Design Studies auf einem Kolloquium sprechen konnte. Denn auch in dem Projekt Kalte Küche köstlich wie noch nie, was ich gemacht habe, da sollten die Studierenden oder durften füreinander kochen und damit auch irgendwie so eine Gemeinschaft verstärken oder eben auch eine Fürsorge füreinander. Und irgendwie im Nachhinein hat man das Gefühl gehabt, es war einfach so on top. Nochmal, nochmal mehr leisten und nochmal mehr machen. Ja. Und das ist ein bisschen die Frage, wie sich das auch so gut implementieren lässt. Aber genau wie du sagst, auch für uns auch große Frage, für mich auch große Frage, genau, wie möchte ich einerseits, ja, also wen kann ich wie dort auch befördern, einen Job zu bekommen und wo möchte ich auch sagen, so, jetzt reicht es ja aber auch und so können wir jetzt nicht alle immer ausbilden. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es ist ein bisschen zu wenig Zeit auch.
Könnt ihr aber mal kurz beschreiben, also ich weiß, es gibt sicherlich nicht typisch, ne? Aber wie sieht denn, oder vielleicht habt ihr ein Beispiel dafür, wie eine Biografie sich nach dem Studium entwickelt, wenn man, ich sag jetzt mal, eher straight Richtung Industry geht. Also was passiert denn dann? Also ich habe meine Kollektion gemacht, meistens sind es ja Outfits im 6 bis, sagt man eine Zahl ungefähr, was gehört zu so einer Kollektion ungefähr dazu?
Im Bachelor sagen wir mal 6 bis 8 und im Master 8 bis 10.
Ja. Oh Gott, das klingt ganz schlecht. Und das ist so, du Industriedesigner, komm mal zu uns.
Nein, natürlich.
Ich blicke ja neidisch zu euch, so finde ich.
Genau, das macht man dann. Alles top geshootet, alles über den Runway gelaufen, alle total hyped. Dann, ja was? Wie geht das dann weiter? Wie kann das weitergehen?
Ja, das ist eigentlich
eine positive Story.
Also ganz positive Stories. Man hat so eine total schöne Kollektion gemacht, man ist total zufrieden damit. Man nimmt sich vielleicht nochmal einen Moment, auch nochmal so das Styling anzuschauen danach. Dann bewirbt man sich für Wettbewerbe, internationale Wettbewerbe. Und dann wird man eingeladen. Dann wird man vielleicht auch mal in der Stadt hin eingeladen, die man dann noch so besuchen darf. Dann genau, lernt man da andere Personen auch kennen und lernt eben auch Industriepersonen kennen, die einen kennenlernen, vielleicht aber auch etwas vermitteln können, vielleicht aber auch nicht. Im besten Fall gewinnt man vielleicht ein, zwei Preise, ein bisschen Geld, um sich auch was auf die Seite zu legen und ins Praktikum gehen zu können. Dieses Praktikum bekommt man, indem man, manchmal kann man das sogar gewinnen auch, sonst aber einfach klassisch sich zu bewerben. Und dann macht man das so lange, bis man ein Junior Designer wird.
Das ist das konsekutiv in demselben Betrieb dann?
Das kann sogar passieren, das kenne ich auch. Das ist aber oft nicht der Fall. Mhm. Also oft muss man nochmal wechseln, 2 bis 3 Mal. Und es gibt dann aber auch diese Praktika, zum Beispiel in Frankreich nach dem Studium, werden sowieso auch bezahlt und bei Luxury Brands auch ganz gut bezahlt. Also ich konnte davon auch dann leben. Genau, und dann geht's weiter. Dann wird man irgendwann Designer, dann wird man vielleicht irgendwann ein Senior Designer, ein Head of Design und Design Director. Und wenn es dann richtig gut läuft, nach 10 Jahren, kriegt man vielleicht mal ein Interview für Creative Direction, wenn man diese Karriere
ja
macht.
so ganz klassisch anstrebt, ja. Und diesen Karriereweg, glaube ich, und das ist immer wieder auch unser Konflikt, also auch in dem, was du sagst, oder unser Konflikt, das ist einfach, da schlagen, glaube ich, zwei Herzen in unseren Brüsten, also vier insgesamt. Also wir wollen das den Studierenden nicht verwehren, diese Karrieremöglichkeit einzuschlagen. Ne? Und dadurch müssen sie bestimmte grundlegende Kompetenzen lernen, die sie aber auch in einem anderen Feld anwenden können. Ne? Also ich glaube, die Studierenden eignen sich jetzt aber nicht so nur so eine Art des Arbeitens zum Beispiel an. Und ich würde das jetzt genauso wiedergeben wie Evelyn, dass so ein klassischer, gut laufender Karriereeinstieg aussehen würde. Und habe aber, während du gesprochen hast, auch so gedacht, ja, meine Karriere sah natürlich überhaupt gar nicht so aus, weil ich all das selber nicht machen wollte. Ich habe mich so richtig dagegen gestemmt, und man muss dazu sagen, in Antwerpen ist es eigentlich wirklich ein bisschen, man ist so ein bisschen im Zugzwang fast mit den Kommilitoninnen, und wollte eigentlich eine ganz starke Autonomie und habe all diese Dinge, die ich dann in meinem Leben gemacht habe, häufig auf Eigeninitiative also initiiert. Ne? Und fand das teilweise aber auch wirklich sehr schwierig, weil ich da natürlich mehrere Eisen immer im Feuer haben musste, Dinge zusammenpuzzeln musste, die nicht unbedingt immer gut zusammengepasst haben. Und würde, glaube ich, jetzt auch im Rückblick, würde ich eben Studierenden sogar sagen, dass sie vielleicht erstmal so ein paar, weiß ich nicht, ein Praktikum, das habe ich zwar auch gemacht, aber das war dann nicht mehr nach dem Studium, sondern das war vor dem Studium. Also, oder so ein paar Erfahrungen eigentlich in der Industrie machen, um auch diese Abläufe besser kennenzulernen und sich das nicht alles so selbst anzueignen.
Weil wir es vielleicht als Lehrende an der Hochschule nicht leisten können, diese bestimmte Erfahrung, diesen bestimmten Erfahrungsraum zu eröffnen, den in der Industrie erstmal bietet. Ne? Wir können dafür begeistern oder warnen, aus unserer eigenen Biografie und was wir so aus unseren Netzwerken heraus kennen, aber da, um es richtig gut oder scheiße finden zu können, muss man es halt vielleicht doch mal selber gemacht haben. Ne? Hier merke ich aber, dass das ist ein Weg. Dann gibt es ja aber, man kann sich, wie ist es mit sich selbstständig machen? Ne? Also dieser andere Weg, der, wie ich ja finde, hier bei uns an der Hochschule, das nur aus einem, vielleicht aus unserem Industrial Design Bereich sagen, dass wir sehr viel Kompetenz dahingehend vermitteln, hey, mach dein Ding.
Ja.
So, weil es bei uns das so nur sehr, 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 sehr selten gibt, diesen Weg zu gehen. So, dass ich bin auch noch nicht lange genug hier an der Hochschule, um eine dieser Beispielbiografien benennen zu können. Vielleicht aus meinem eigenen Studium heraus kenne ich eine Person, zwei, drei, die diesen Weg im Product Development gegangen sind, bis die jetzt bei großen deutschen Haushaltgerätehersteller irgendwie Waschmaschinen verantworten. Ne? Was ich großen Respekt davor habe, mein Weg ist es nicht, aber das ist total toll. Ne? Deswegen sind das ja immer so zwei Wege, die man gehen kann. Und was ich vielleicht noch interessant finde, ist eben in demselben Artikel, von dem ich gerade gesprochen hatte, wurde nochmal gezeigt, wie vielfältig ja dann eigentlich auch die, ne, also diese Linie, die du da aufgeschrieben hast, die kann ja noch sich dann aufzweigen, weil man dann plötzlich während des Praktikums merkt, ey, ich bin mega gut im Micromanagement. Ne? Nein, aber das ist doch total toll. Und plötzlich entwickelt man sich in so eine, man findet dann, also ich weiß nicht, vielleicht eher eine Frage, findet man eine Rolle in diesen komplexen Prozessen und ist dann trotzdem, hat eine starke Designkompetenz, aber wird vielleicht dann doch mehr Design Manager. Ne? Und das finde ich ja dann wiederum sehr toll, weil man das ja dann erst auch durch diese Prozesse entwickelt. Ne? Ja, und jetzt habe ich aber hier, ein Projekt, das habt ihr gemacht, also du gemacht in dem, oder?
Ja.
Ne? Und das heißt, you can sit with us. Bevor ich auf diesen einen Teil, der hier schon so liegt, aufgehe, kannst du kurz was zu dem Projekt sagen, weil sich das ein bisschen mit dieser, auch mit der Arbeitslast und den Erwartungshaltungen vielleicht an Ergebnisse des Studiums, aber eben auch an, die einerseits man selber hat als Studierender, und aber die natürlich auch von außen herangetragen werden. Also, erzähl mal ein bisschen.
Genau, also ich bin auch sehr lange schon in der Lehre tätig, war 6 Jahre Mitarbeiterin und habe eigentlich das auch alles so gemacht, wie mir das auch, also wie alle anderen das gemacht haben. Und habe dann aber gemerkt, dass ich ganz viele Bedürfnisse und Fragen auch habe in der Lehre, ob man eigentlich nicht die Prozesse auch anders gestalten kann und sich das auch mal trauen kann, weil genau, in der Mode ist es ganz normal auch, dass man sehr, sehr viel Arbeitszeit in seine Kollektionsentwicklung geben muss. Und es ist auch ganz, also recht normal, dass man über seine Grenzen geht und zum Schluss wirklich Tag und Nacht auch. Aber leider nicht nur zum Schluss, sondern auch eigentlich das ganze Studium wirklich so drüber ist. Und das haben wir, glaube ich, so normalisiert, auch alle unsere Kommilitoninnen. Das ist dann einfach so. In der Mode brennt immer das Licht. Das gibt es einfach so Sprüche auch, glaube ich, international bei allen Universitäten. Genau. Und dann, als ich auch als Designerin gearbeitet habe, habe ich immer in Departments gearbeitet. Und ich habe dann irgendwie gedacht, wieso unterrichten wir Studierende nur, dass sie immer ihr eigenes alles komplett selber machen müssen? Warum lernen wir oder lehren wir eigentlich nicht, wie man mit Arbeitsteilung umgeht? Und vielleicht kann ja auch eine Kraft entstehen, indem viele Stimmen eine Kollektion zusammen machen, wie sie auch in der Industrie gemacht wird, aber ohne diese Creative Direction, ohne diese eine Person, die sagt, das ist mein Moodboard und jetzt arbeitet die mir alle zu. Genau, das war so das Bedürfnis. Ich habe so ein Projekt auch schon mal davor gemacht. Das war experimentell, aber ziemlich toll. Und das wollte ich hier nochmal mit den Studierenden machen. Also die Studierenden waren aufgerufen, in die Selbstorganisation zu gehen, Arbeitsteilung sich auszudenken, Departments zu gründen, also genau, sich aufzuteilen, wer welches Kleidungsstück machen möchte, um dann zum Schluss die ganze Kollektion zusammenzustylen und eben auch so eine Vielzahl von Stimmen in einem Bild dann zu haben. Genau, und dann ist es richtig explodiert. Ich weiß auch nicht, was passiert ist. Ich kann vermuten, was passiert ist. Wir sind auf eine ganz tolle Studienreise gefahren. Ich war am Anfang alleine auch, ohne Mitarbeiterinnen und war auf einmal so richtig nah mit den Studierenden. Das war ganz besonders auch. Also musste ich auch erstmal damit umgehen. Das war für mich auch neu. In Berlin war ich nie so eng an Studierenden. Genau, da ist dann richtig so eine Energie entstanden. Und die Studierenden haben wirklich viele Fragen dann auch gestellt, sind in die Labs gegangen, haben Copwatch mit denen zusammengearbeitet und sie auch voll Vorträge nochmal hierher organisiert. Und haben schon auch recht früh Kommunikationsdesign-Studierende gefunden, die gerne die Dokumentation für sie machen wollten. Perfekt. Und dann haben wir ganz viele Interviews auch mit IndustriepartnerInnen gemacht, die aufgezeichnet und auf einmal stand im Raum, können wir bitte eine Publikation machen? Können wir bitte ein größeres Projekt daraus machen? Da waren wir schon relativ am Ende. Und ich war so, okay, klar. Mittlerweile waren auch Mitarbeiterinnen dabei. Und dann haben wir gesagt, okay, dann schreiben wir jetzt den Antrag ans Rektorat für eine Förderung. Haben die bekommen. Und jetzt haben wir dieses 200-Seiten-Buch mit einer Auflage von 500 hier liegen. Ich weiß auch nicht, wie das geschehen ist, weil das war ja auch mein erstes Projekt tatsächlich als volle Professorin. Also es hat sich auch so ein bisschen überschlagen. Aber jetzt bin ich total dankbar, dass es das gibt und dass man jetzt darauf sich berufen kann.
Mhm. Wie hast du das wahrgenommen?
Dieses Projekt?
Ja.
Ja, ich finde das total schlau, also diese Überlegung, die Evelyn da getroffen hat. Eben eigentlich die Abläufe, also alles, was wir eigentlich kritisieren, dieses sich selber so erschöpfen, über die Grenzen gehen, dem entgegenzuwirken, indem etwas, was sehr üblich in der Industrie ist, abzubilden. Also das finde ich total, das finde ich total interessant. Und stelle mir auch seitdem immer wieder die Frage, okay, braucht es denn überhaupt diese eigene Arbeit so stark, wenn die Realität dann häufig ja so anders aussieht, wie Evelyn vorhin gerade den Werdegang, so einen prototypischen Werdegang von ModedesignerInnen aufgezeigt hat, werden die wenigsten sozusagen den Überblick über so eine gesamte Kollektion haben müssen. Und auf der zugleich, du hattest so Anfang gefragt, ne, wie stark unser eigenes Studium unsere Lehre beeinflusst. Ich halte da so stark daran fest irgendwie, obwohl das so schlüssig scheint, was Evelyn dort macht, dass ich wirklich Schwierigkeiten habe, das zu überwinden und zu sagen, okay, ja stimmt, wir einigen uns vielleicht auf eine Art der Ästhetik oder einen bestimmten Umgang mit dem Körper oder mit der Schnittgestaltung. Ich merke immer wieder, dass ich diese Erfahrung, die ich selber gemacht habe im Studium, tatsächlich so eine Vielzahl an Kleidungsstücken zu überblicken, eine Vielzahl an Techniken zu überblicken und dem Ganzen sozusagen eine ästhetische Richtung zu geben, das habe ich selber auch sehr genossen, aber ich habe da auch ganz viele Dinge über mich selber kennengelernt, die ich, glaube ich, in so einem dialogischen Arbeiten hätte nicht kennenlernen können. Ich muss auch sagen, ich war als Studierender oder bin als Person mitunter vielleicht auch ein bisschen zurückhaltend. Und mir sind dann auch manchmal so soziale Gefüge ein bisschen zu viel. Und ich kann mir auch vorstellen, und das zeigt vielleicht auch, es ist dann auch meine Erfahrung in so kollaborativen Sachen, dass ja die Zusammenarbeit dauert ja, die ist ja nicht schneller.
Nee, weil wir mehr Personen sind. Das Kriterium. Also genau. Ich glaube, das ist einfach nochmal extra Arbeit.
Genau, da findet ja ganz viel Verhandlung statt. Ständig müssen Kompromisse geschlossen werden. Oder irgendwer muss sich durchsetzen. Und wie setzt sich irgendwer durch? So, und wer hat sich dann vielleicht nicht durchgesetzt? Und wie moderiert man das? Und so weiter. Und da habe ich höchsten Respekt, also wie das alles geklappt hat in diesem Projekt. Und was ich auch beobachtet habe, es gab wie so Roundtable-Discussions jede Woche. Und das fand ich ein sehr schönes Format. Also ich war da nie mit dabei, aber so aus der Distanz eigentlich in der Gruppe zu reflektieren, wo die Gruppe gerade steht, selbst Abläufe zu gestalten, eigene Schwerpunkte in den Departments zu gestalten. Das sind ja keine klassischen Departments, die Sie vielleicht aus so einem Modehaus kennen. Das habe ich sehr also auch sehr bewundert irgendwie, dass dieser Ablauf da so vonstatten geht.
Ja, was ich ganz, finde ich, also toll, ist nochmal, ne, er lehrt ja quasi im selben, was ist das,
Studienrichtung,
genau, aber ne, ihr seid ja Kolleginnen und Kollegen und das ist auch nochmal interessant, so wie sieht man das eigentlich aus dem Augenblick und was kriegt man mit und was eigentlich nicht. Ich finde diesen Begriff des Drüberseins, von dem du gesprochen hast, eigentlich sehr zentral. Und ich, gerade wo du, ich, das ist ja toll, ich kann dann auch mal zwischendurch zuhören. und ich glaube, das Drübersein, ne, das ist ja eine, ist ja eine Art von, fast schon eine Grundlage für ein bestimmtes Verhalten. Oder dieses ist ein Verhalten, was ja von einer starken Selbstentfremdung zeugt. Ne? Und ich glaube, wenn man das, also man ist die ganze Zeit in so einem selbstausbeuterischen Modus unterwegs. Und wenn man jetzt mal sagt, okay, das ist ein Verständnis, was ich von mir selber habe, dass man da natürlich mit diesem ständigen Overperform, also over the top gehen, overshooten, weil es gibt ja den Earth Overshoot Day, aber dieses Overshooten, dass man da sagt, wenn man das schon an sich selber anwendet, wie soll man denn da eine Sorgfalt und Fürsorgepflicht für seine Umwelt, also ne, erzeugen. Ne? Also ich glaube, dass ich neige dazu zu glauben, dass wenn wir diese Arbeitsmoral hinterfragen und auf eine 60% Normalwert runterfahren, wir Raum schaffen für Reflexion, um dann natürlich auch nochmal, also diesen so vom Gas runtergehen, damit wir sorgsamer, ich sag's mal ganz blöd, die Schöpfung bewahren können. Weil wir sonst die ganze Zeit weil wir denken, wir können das gerade, sehr kurz gedacht, weil macht das mal eine Weile. Also ne, in wie viel, also Mental Health, Physical Health, das ist ja alles viel. Die ganze Zeit drüber sein, macht ja was. Ne? Und ich glaube, das andere ist, was dann wiederum kommt, das ist so dieses ständige Aushandeln, von dem du gerade gesprochen hast, Lars, auch wieder sehr interessant, erzeugt natürlich, ich nehme Aushandlungszeit, schneide die von Produktionszeit ab, entwickle darin weniger Entwurfskompetenz, aber Kompromisskompetenz. Und ich glaube, das halte ich für hinsichtlich der sich, jetzt werde ich kurz groß, hinsichtlich der sich krass verhärtenden gesellschaftlichen Verhältnisse generell ein wichtiges Bildungsziel, zu lernen, hey, du da, ich hier, easy, aber trotzdem am selben Tisch. Damit können wir umgehen. Ne? Und das hinsichtlich des Autorendesigners, der Autorendesignerin, die Le Moi Seroir, andersrum. Ja. Und hier ist mein, wie du sagst, hier ist mein Moodboard und ihr bitte alle jetzt auf Spur, ist natürlich ein ganz anderes Setting und die, um eben einer Sache vorzubeugen, die in der Publikation im You Can Sit With Us beschreibt eine Studierende den Erschöpfungsstolz. Mhm. Also was ich eine sehr tolle und sehr einfühlsame Reflexion der Arbeit finde. Und sie sagte auch nochmal, und das finde ich ganz interessant, sie kam neu an die Burg, sie hat für den Master sagt, ich kenne mich nicht aus, aber ich kenne den Stress, also weil sie sozusagen neu in die Modedesignwelt kommt. Auch im Bachelor habe ich Design studiert. Ich beobachte, wie die Mode noch einen draufsetzt. Das Modedesignstudium ist bekannt für seinen massiven Workload und die hohen Anforderungen an die Studierenden. Innerhalb eines Projektes fließen oft viele Bereiche zusammen. Theoretische Recherche, Konzeption, Entwerfen, Prototyping, Materialrecherche, das Erstellen von Schnittmustern, Fitting, technische Umsetzung, Dokumentation, Organisation, Styling, Präsentation, das ist eine unglaubliche Liste. Und ich habe mir nur mal in dem Text nochmal angeguckt, was hier für Wörter auftauchen. Es ist Erschöpfung, es ist Verausgabung, es ist aber auch Rauschzustand. Also dieser Hype, der so durch diesen krassen Stress eben Dopamin, Serotonin, Adrenalin, alles raus, raus, raus. Und er fragt aber dann eben auch, warum es diesen Erschöpfungsstolz gibt, der einem Werkstolz gegenübersteht. Und ist das eine Sache, die sich über dieses eine Projekt etablieren lässt im Studium? Oder ist das eine Sache, die wir, man so, du hast gesehen, dass es eigentlich schlecht ist, aber let's back to topic?
Genau, wir haben da auch jetzt neulich wieder mit dieser Gruppe, die jetzt gerade alle eigene freie Projekte machen, also nicht alle, aber drei, gesprochen und sie reflektieren gerade, dass sie eben nicht mehr diesen Erschöpfungsstolz haben, dass sie wirklich auch einfach sich krank fühlen und jetzt auch gerne nach Hause gehen wollen würden. Und ich gesagt habe auch ja, auf jeden Fall. Ja, es ist, glaube ich, so grundsätzlich auch eine Frage. Es gibt ja viele Stimmen, die auch genau kritisieren von dieser neuen, jungen Generation.
Gen Z.
Die können ja gar nicht so arbeiten wie wir.
Ja.
Ja, und ich spüre da schon auch eine Art von Reflexion, auch mit diesen Studierenden, dass sie das eben auch kritisieren. Aber ich muss ja selber auch sagen, ich liebe ja auch die Zeit, welche Zeit in der Mode auch eine Rolle spielt. Also für mich ist auch Mode eigentlich nur Zeichen von Zeit. Und wie viel man schaffen kann oder was mit welchem Druck auch passieren kann, wie man manchmal in diesen Rausch geht und innerhalb von 24 Stunden ein Kleidungsstück entwickeln kann, das finde ich auch wirklich richtig toll. Also ich glaube, wir brauchen manchmal auch genau diesen Druck und diesen Leistungsdruck und genau die Zeitigkeit, aber eben auch nicht auf Dauer. Das war jetzt keine richtig gute Antwort, aber es ist ein Stream of Conscious.
Aber wir hatten schon auch ein Gespräch dazu und wenn ich das so sagen kann, Evelyn, ich hatte mir das so gemerkt, dass du eigentlich gesagt hast, eigentlich müsste man das viel häufiger anbieten, bis dass sich tatsächlich so eine Kultur herausbildet des Studierens und auch die Vorzüge ja eher an die Oberfläche treten, als dass es jetzt so dieses andere Projekt ist, was jetzt so ein bisschen komisch abläuft, als anders als die anderen Projekte.
Das stimmt, ja.
Und das könnte ich, also kann ich mir irgendwie auch vorstellen, dass da eben so eine Kultur oder vielleicht auch so ein eigener Studienstrang eigentlich sich fast entwickelt, der eben andere Kompetenzen da auch ausbildet.
Ja, oder das ist eine Reflexion, ne? Also dass es einfach hilft, dass es nicht nur diesen einen Weg gibt, sondern es geht auch anders. Und das heißt, du kannst dich dann entscheiden.
Ja.
Also das ist nochmal So, du hast es beides gesehen und kannst es selbstständig entscheiden, wann, wie.
Ja.
Ne? Aber ich glaube, als ich das gelesen habe, habe ich mich noch zwei Sachen, die mir da wichtig sind, ist Workaholics und Arbeitssucht. Also das finde ich einen wichtigen Punkt, weil das ist eben auch schwierig und es gibt Menschen und gerade im Design, glaube ich, behaupte ich, ich habe noch keine Quellen, aber ziehen wir ja so, sagen wir mal, so ein neurodivergentes Spektrum an, mit dem wir gerne arbeiten, was wir teilweise auch selber sind, wo eben sowas eher schnell mal passieren kann und dass dieses Hyperidentifikation mit dem Werk oder mit der Tätigkeit, man arbeitet ja seltener als Designer, man ist das ja, zu so einem sich ungesund entwickeln kann. Ne? Und ich glaube, dass hier, wenn man sich wirklich Leistungskriterien, Abgabekriterien, was ist machbar, was ist schaffbar, entweder sagt, hey, das wird anstrengend, face it, so, dann, aber das heißt nicht, dass es dein Leben lang, dass du es immer so machen musst, aber wenn man klar weiß, okay, das wird ein hartes Semester, dann wird das ein hartes Semester. Da kann man sich drauf einlassen, dann geht das. Aber das muss dann aber irgendwie klar sein, dass es entweder ausgeglichen, dass man selber das irgendwie danach ausgleichen kann oder dass man sagt, okay, das kann ich jetzt zweimal machen, aber danach dann brauche ich eine andere Art des Arbeitens, um eben diese Selbstwahrnehmung zu haben, um nicht diese Ausbeutung auf alles andere drauf zu projizieren, weil ich das halt eben auch, ne, das gibt es in einem, du hast es in den im politischen Betrieb, wie sich alle völlig fertig machen und wunderst dich, wie kann das sein, dass die Welt so zu, also dass bestimmte Nachhaltigkeitsthemen nicht gespielt werden, naja klar, weil die ja selber mit sich nicht nachhaltig umgehen, ne? Wie sollen die denn in eine Konzeption von Fürsorge haben, wenn die nicht für sich selber da ist, ne? Ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt und hat auch eben hier, was ich noch hatte, war dieser Begriff Ehrgeiz. Ne? Das ist eben auch, man will das ja auch alles gut machen. In so ein Commitment to Excellence, das ist ja toll. Und das zeichnet auch die Hochschule, die Studierenden hier an der Burg so aus, dass die das so unter sehr gut will man ja nicht. Ich glaube, dieses Projekt, das hilft, also macht zumindest den Raum auf, da mal drüber nachzudenken, dass das alles nie God given ist, sondern es selber machen. Ne?
Und auch ein bisschen wirklich auch so, wer schafft auch was, also auch den Raum zu öffnen. Genau, die Kräfte sind nicht alle gleich verteilt und die Ressourcen sowieso nicht. Und genau, du sprichst von Mental Health, also dass wir eben auch mit so einem Projekten auch unterschiedlich, dass man da zulassen kann, auch unterschiedlich stark reingehen zu können und eben auch die Kräfte zu verteilen und dann auch, genau, rücksichtsvoll auch ist miteinander, untereinander und eine Vielzahl von Stimmen auch so zulassen kann. Ja.
Ich merke bei mir selber, dass ich jetzt gerade anders darauf reagiere und zwar, dass ich dass ich die Struktur des Projektes anders aufbaue, damit Studierende eher wie so Zeit zum wirklich Recherchieren, Experimentieren, so ein bisschen zum Einatmen erstmal haben und dann eigentlich dieses Ausatmen sozusagen dann vielleicht doch stark strukturiert, auch mit einem gewissen Tempo irgendwie ist, aber dass es trotzdem irgendwie beides gibt. Also dass auch Studierende, denn das haben wir ja auch manchmal in Modeprojekten, dass wenn in den ersten 3 Wochen irgendwas schiefgegangen ist, wird es schwierig, das den Karren wieder aus dem Dreck zu ziehen. So. oder wenn man sich für irgendeine Technik beispielsweise entschieden hat, die im Kleinen vielleicht gut funktioniert, die funktioniert aber vielleicht auf 3 Outfits nicht mehr, weil sie zu umständlich ist. Und dass es aber diese Möglichkeit gibt, erstmal auch Dinge zu eruieren, zu schauen, ob das gut funktioniert, nicht gut funktioniert. Also eigentlich ein bisschen, wahrscheinlich in anderen Designfeldern ganz üblich, das so zu strukturieren. Aber das fühlt sich für mich gerade auch irgendwie so neu an. Und dann aber auch wieder abzugleichen, was denn all diese Experimente tatsächlich in der Anwendung bedeuten. Also dann auch tatsächlich wieder in einem bisschen in eine Fokussierung auf die Bekleidung sozusagen zu gehen.
Wie sehr ist euer Studiengang, eure Studienrichtung mit, ich nenne das jetzt mal Industrie, verbandelt? Ne? Also im Industriedesign gibt es öfters mal ein Projekt mit einem Praxispartner oder mit einem arbeitet mit einem bestimmten Material, was jemand zuliefert, oder um den Studierenden so einen Blick in die, ich sag jetzt mal ganz polemisch, in die Industrie zu geben. Wie findet das bei euch statt?
Also jetzt aktuell, also wir hatten in der Vergangenheit immer wieder mal Materialsponsorings auch, jetzt aktuell eins mit einer Wollmanufaktur aus Italien, die Materialien stellt für das zweite Studienjahr. Wir laden relativ viele Gäste ein aus der Industrie für Vorträge. Und jetzt habe ich ein bisschen Blackout, aber da gibt es irgendwie doch noch so viele, glaube ich.
Workshops. Ja. Also die IndustriePartnerInnen geben viele Workshops.
Ja, jetzt nicht so, glaube ich, nicht so mit einer Firma, wo jetzt so ein Projekt entwickelt wird. Jetzt war Sebastian Pons zum Beispiel kurz vor Weihnachten da. Das ist der ehemalige Assistent von Alexander McQueen. Also er konnte dann so ganz nahbar auch über diese Abläufe in so einem ganz autonomen, aber doch sehr einflussreichen Modehaus berichten. Und dann gibt es aber vielleicht, gab es zum Beispiel mal Diana Weiß, die wirklich so ganz kritisch über das Modebild gesprochen hat, die dann eben gar nicht aus der Industrie kam, sondern aus der Modetheorie. Also wir versuchen da, glaube ich, eher so ein Spektrum aufzumachen. Wir haben Soex mal besucht, das ist die so eine Altkleidersortieranlage in Bitterfeld und die größte Europas.
Ja, da habe ich ja Videos davon gesehen, wie da Roboter Sachen aufs Band legen, weil das nur so separiert werden kann.
Und Exkursionen versuchen wir auch, sobald wir Geld haben, das Budget wieder aufgefüllt ist auf dem Konto, versuchen wir auch zu machen. Und da besuchen wir auch viele DesignerInnen, also machen Studio-Visits, schauen uns aber auch Museen an oder andere Orte, die halt inspirierend sind auf dieser Reise. Und dann, ihr wart einmal in Antwerpen, wir waren in Florenz, Venedig und Prato. Prato auch so eine wichtige Textilproduktionsstätte und waren auch so diesen gigantischen Hallen. Also das ist vielleicht so ein bisschen unser Industrieanker.
So ein Einblick in die Praxis auf der Ebene. Genau, weil ich finde nämlich, gerade weil du gesagt hast, Workshops, wir haben gerade viel über das Studieren gesprochen, das sind ja sehr abstrakte Themen, aber du hast es auch nochmal von den Basic Skills und ich frage mich, was das Ausbilden, ne? Also in dem, es ist ja dann doch auch in gewisser Weise ein Handwerk. Vielleicht ist das ganz blöd. Also was gilt es denn trotzdem ganz basic zu können? Beyond Creative Directing und sowas. Also oder sehe ich das Falsche gesehen, dass ich
unschlüssig bin? Da gibt es schon was zu können.
Ja, und ich habe da aber lange drüber nachgedacht, was denn jetzt wirklich so Dinge sind. Denn natürlich könnte ich jetzt so sagen, ja, man muss irgendwie eine Naht setzen können und wissen, wie ein Material benannt wird. Aber ich bin immer wieder zurück, okay, was heißt denn das für das Design? Wir sind ja auch keine Nähschule, ne? Sondern so, sie sollen sich irgendwie Grundkompetenzen im Design aneignen. Und da war mir eins irgendwie ganz wichtig, auch bei diesem Grundlagenstudium, als wir das entwickelt haben, dass sie lernen, selber Dinge sich anzueignen. So, wo finde ich Informationen? Ja, wo bekomme ich das her? Und wie ist eigentlich ein Kleidungsstück aufgebaut? So, und wie ist das vielleicht auch mit einer bestimmten historischen Distanz aufgebaut? Denn was mir auch aufgefallen ist, in verschiedenen Modedesign-Studiengängen, dass das Modebild so omnipräsent und so dominant ist, dass Studierende entweder sehr zynisch werden, weil sie sagen, ja, da ist so viel Mode und da versuchen sie einem da irgendwie wieder das und das zu verkaufen, ohne sich sozusagen diesem Produkt tatsächlich ein bisschen stärker zu nähern und dadurch vielleicht auch ein bisschen größere Liebe wieder dafür aufzubringen. Und die Industrie und auch die Kritik an der Industrie auch sehr dominant ist, sozusagen eine starke, glaube ich, so eine emotionale Distanzierung plötzlich beginnt zur Mode. Und deswegen machen wir im zweiten Studienjahr eben auch so ein Projekt, wo sie sich ein historisches Kleidungsstück heraussuchen und dann recherchieren müssen, wo sie die Schnitte finden, wie das genau aufgebaut worden ist, aus welchen Materialien das gefertigt worden ist.
Da habe ich letztens tatsächlich drüber nachgedacht, weil ich über Mönchskutten nachgedacht habe. Und wie kriegt man denn raus, wie man eine Mönchskutte näht? Also wirklich, so, dass ich dich da unterbreche, aber da habe ich mir nämlich auch gedacht, aber stimmt, im Modedesign wissen die das bestimmt, weil das bestimmt irgendwo in der Bibliothek in Regal ist wo man das findet.
Genau. Genau, und die gibt es mitunter in der Bibliothek. Mhm. Die Studierenden arbeiten auch viel mit Archiven dann zusammen oder Museen. Und wir selber bauen jetzt auch gerade ein Archiv diesbezüglich auf mit diesen Replikaten, an denen die Studierenden gearbeitet haben. Und was ich beobachtet habe, also sozusagen die Spekulation, die hat sich irgendwie bewahrheitet, dass die Studierenden dadurch wirklich eine Liebe zu diesem Design und zu diesen, also zum Modedesign, zur Bekleidung und was für eine Rolle sie auch in verschiedenen Zeiten eben gespielt hat, entwickeln. Ohne diese, ja, diese diesen Zynismus vielleicht zu haben. Also unsere aktuelle Modeindustrie sieht so aus, aber die sah auch mal ganz anders aus. Ne? Und die kann auch wieder anders aussehen. Aber wenn Studierende erstmal ein Grundverständnis für die Komplexität irgendwie von so einem Kleidungsstück erlangt haben, ich glaube, dann ist es schwierig, da wieder so eine Distanz zu herzustellen. Mhm.
Und die trotzdem keine Nähschule, aber die... Das Nähen selbst ist eine Grundvoraussetzung, um es zu studieren. Das muss man schon so ein bisschen mitbringen.
Das muss man mit, na, ein bisschen, so, sie müssen so ein kleines Vorpraktikum machen, wo sie mal so ein paar Nähte auf jeden Fall genäht haben und so wissen, wie so ein grundlegender Ablauf auch in so einem Betrieb sein kann. Und es wird viel genäht bei uns. Es gibt auch andere Hochschulen, vor allen Dingen im englischsprachigen Raum, wo es tatsächlich so Technicians gibt, die dann so Schnitte entwickeln und für die Studierenden auch nähen. Die Ressourcen haben wir hier auch nicht. Und das ist irgendwie eine Bedingung, so die Dinge auch selber herstellen zu können. Ich bin mir aber auch immer unsicher, ob das tatsächlich wichtig ist. Ich finde das für den Lernprozess eigentlich wichtig, dass man mal versteht, wie die Nähte zusammenkommen, was es für textile Techniken gibt oder Handfertigungstechniken, um das Ganze herzustellen. Das beeinflusst ja auch das Design. Mhm. Die Realität dann später bildet es wiederum nicht ab. Also die wenigsten DesignerInnen sitzen dann im Atelier oder im Studio und nähen da noch irgendwas.
Kommt ein bisschen drauf an. Genau, also jetzt haben wir so einen starken Fokus so auf diese Industriekarriere, vielleicht auch so in diesen Brands. Aber wenn man selbstständig sich macht, dann kenne ich eigentlich schon die Realität, dass die wirklich auch noch selber bis zum allerletzten Sample nähen. Also in der Produktion dann nicht mehr, aber dann die Samples vielleicht schon noch nähen. Und das ist vielleicht auch etwas, was dann ganz wertgeschätzt wird.
Was bedeutet Samples nähen? Das ist das, was dann über den Laufsteg läuft?
Oder? Genau. Also man hat eigentlich immer so die Kollektion, die so ein bisschen die Vision von dem Brand, von der Designerin, von dem Designer ist. Und die wird dann nochmal in der Produktion tatsächlich so verkaufsfähig gemacht. Also manchmal sind es richtig...
konfektioniert oder was ist es dann?
Das sind manchmal auch richtig so Eingriffe tatsächlich, um etwas preisgünstiger zu machen oder effizienter zu gestalten. Aber auch, genau, diese Atelierschnitte sind oft auch ein bisschen rougher und roher. Und weil das, glaube ich, schon auch wichtig ist für die jungen Brands, dass sie eben dann auch sich selbst behelfen können und das selber auch machen können und nicht immer alles outgesourced werden kann. Wobei ich da auch wieder so zwei Herzen in der Brust habe. Manchmal ist es ja auch super, dass man dann die Schnittmacherin da hat, die einem das dann tatsächlich auch umsetzen kann. Also.
Ja, da habe ich manchmal das Gefühl, was ich an der Hochschule hier, was ich kann das erstmal aus Industrial Design Perspektive sagen, mal gucken, ob das bei euch auch zutrifft, im Vergleich zu anderen Studiengängen in Deutschland, bundesweit, so ein bisschen noch so rüber geschwappt über die Grenzen, wird bei uns sehr viel 1:1 geprototyped. Das ist einfach real, was da passiert. Ne? Das wird gar nicht mehr so... Ist leider, manchmal habe ich das Gefühl, fehlt ein bisschen die bei uns im Industrial Design so eine hochwertige Visualisierungskompetenz. Mhm. Also ich rendere jetzt mal irgendwas. Es geht ja halt auch viel schneller, um den Entwurf zu kommunizieren, weil ich werde es ja am Ende auch nicht, den Zug nicht selber bauen. Mhm. Aber deswegen werden auch keine Züge entworfen, weil ich die ja, weil ich deren...
weil ich die gar nicht machen kann.
Ja, aber das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Mhm. Das ist, weil das nämlich bedeutet, ich kann bestimmte Entscheidungen in meinem Entwurfsprozess nicht abprüfen in Realität. Und was das bedeutet, oh fuck, ist das jetzt schwer. Das sehe ich im Rendering nicht, das kann ich simulieren, dann steht dann halt 20 Kilogramm, aber ja, wie schwer sind denn 20 Kilogramm? Und wie lange hat das denn jetzt gedauert? Und wir haben diese top ausgestatteten Werkstätten und dann habe ich manchmal das Gefühl, dass das aber zu so einer Reflexion führt, dass die Dinge dauern dann eben es wird die Behauptung kann geprüft werden, das Bild, es ist eben keine Bildproduktion, sondern, naja, ich sag, ob das jetzt eine Werkproduktion ist, aber es werden auf jeden Fall Dinge hergestellt, die nach mehr als nur visuellen Kriterien bewertet werden können. Und das erzeugt eine starke Selbstbewusstsein und eine Kompetenz und eine Entscheidungskompetenz bei den Studierenden, weil das macht man 3-4 Mal falsch, aber man macht es vielleicht auch 3-5 Mal richtig. Und dann ist da was dahinter, was toll ist, sozusagen. Und deswegen glaube ich, dass das aus dem, ich habe das selber gemacht, oder in diesem Reflective Practitioning, ja, was drinsteckt, was über dieses reine, ich mache einen Plan, also über die planerische Kompetenz, die das Design ja auch hat, hinausgeht, weil das nämlich in den eigenen Körper ja wieder zurückspielt. So, ne? Deswegen ist es schon wichtig, und ich habe das eben auch in der Publikation gelesen, dass, also nicht in der von dir, sondern in der Design und Bildung, wie andere Hochschulen in viel stärkeren, gerade im Masterstudiengang, so ein, hey, wir machen dich so richtig ready, wir accelerate your career, und das geht so richtig tschick, 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 wo dafür gar keine Zeit mehr ist, weil das ganz andere, ganz andere Skills so eingefordert werden. Ich glaube, das zuzulassen, dass wir das jetzt erst nicht mehr so machen, oder vielleicht auch eine Demut, Dankbarkeit gegenüber Menschen, die dann die Schnittkonstruktion machen, das sind halt keine Slaves, sondern es sind Menschen, und du weißt ganz genau, ja gut, das dauert. Das muss ich vielleicht lernen einzuschätzen. Selbst wenn du das gut kannst, brauchst du trotzdem eine Weile, um das zu machen. Ne? Das ist ja dann wieder ein wichtiger Teil. Toll. Ich glaube, wir sind an einem guten Ende. 1:06 bei mir auf der Uhr.
Tatsächlich total schon. Oh Gott.
Ja, ja. Ja. Habt ihr noch was, wo ihr denkt, wow, das muss jetzt noch raus?
Nee, ich glaube nicht unbedingt. Aber ich glaube jetzt nur noch mal durch dieses Reflektieren dieser grundlegenden Kompetenzen, was was die letzte Frage war, die ich beantwortet habe. Ich glaube, ich möchte eigentlich, dass die Studierenden, wenn sie hier studieren, Mode wirklich immer noch lieben, wenn sie studiert haben. Und vielleicht noch mehr lieben, als sie es zu Beginn des Studiums geliebt haben. Und da helfe ich gerne dabei.
Ja, das ist schön. Und ich glaube, was mir so wichtig ist, auch was ich damals, wo ich gute Förderung bekommen habe von meiner Professorin damals, Valeska Schmidt-Thomsen, die auch eben halt nicht über die Kriegen nur sprechen wollte, sondern irgendwie auch so Raum gegeben hat, dass die Studierenden etwas finden, an das sie glauben können, am besten ihr ganzes Leben. Denn ich habe das gefunden. Bei mir ist das tatsächlich mein Webstuhl, der mich so treibt und bringt und über jede Krise mitbringt. Und ich wünsche mir den Studierenden jetzt hier den Raum zu geben, auch tatsächlich etwas zu finden, was sie inspirieren kann im Umfeld des Modemachens und Modegestaltens. Ja, was sie jetzt auch über diese komplizierten, schwierigen Berufseinstieg auch tragen wird und vielleicht auch wieder zurückkommen wird. Ich habe mich damals dagegen entschieden, wieder zurück nach Paris zu ziehen, wieder den nächsten Job zu machen. Ich habe mein Studio gegründet, was mir einfach alle Kraft, die ich brauche in meinem Leben, gibt, auch wenn ich jetzt sehr wenig da bin und vielleicht irgendwie einmal alle 2 Wochen 20 Fan einziehe. Ist es etwas, was ich brauche in meinem Leben, und das wünsche ich mir hier auch für alle Studierenden, dass sie einen Einblick zumindest, vielleicht müssen sich alle mal finden, aber zumindest einen Einblick dazu bekommen, was es sein könnte.
Bestes Schlusswort. Danke euch, ihr Lieben.
Danke dir.
Liebe Hörerinnen, auch danke fürs Zuhören, und viel Spaß bei der nächsten Folge, die dann bald kommt.
Hurra, hurra, ein Design-Podcast der Burg.